Beim Fahrrad ist es ja, wie bei vielen anderen Themen auch, ziemlich schnell kommt man vom Hundertsten ins Tausendste und schwupps hat man sich vielleicht auch sogar ein bisschen verfranst. Unsere Aufgabe hier im Antritt ist es ja auch so ein bisschen, das alles mit fachkundiger Unterstützung zu strukturieren, zu organisieren und einen Überblick zu schaffen.
Und darum haben wir uns einen Experten namens Jens Klötzer vom Tourmagazin in unser Tretboot geholt und mit ihm haben wir neulich über Luftpumpen gesprochen. Dabei ist uns klar geworden, wir müssen unbedingt auch über Ventile sprechen, denn die haben auch damit was zu tun, denn die Luft muss nicht nur in den Reifen gepumpt werden, sie muss auch dort bleiben. Wir wollen besser verstehen, wie das geht und wie es am besten geht und darum sprechen wir über Ventile mit Jens, diesmal nicht im Studio. Wir sagen Hallo Jens in der Ferne.
Hallo in der Ferne, ihr zwei.
Jens, welche Funktion hat so ein Ventil? Warum braucht man das überhaupt?
Das Ventil, das ist sozusagen der Eingang in den Reifen oder in den Schlauch. Das braucht man dazu, damit in den Schlauch eine gewisse Menge Luft reinkommt. Ja, damit man nicht platt rumfährt, sondern auf luftgefüllten Reifen.
Ja, und dass sie, also reinkommen könnte sie ja theoretisch auch durch ein Loch, wenn ich da ordentlich die Pumpe ansetze und pumpe. Aber es geht ja auch darum, dass sie nicht wieder rauskommt, oder?
Ja, genau. Also es soll vor allen Dingen in eine Richtung reingehen und nicht wieder raus, damit es den Luftdruck hält. Das ist die Aufgabe vom Ventil, ganz genau.
Dann stellt sich ja jetzt im Prinzip die Anschlussfrage, wie ist so ein Ventil aufgebaut? Also braucht es irgendwas, was das verhindert, dass die Luft wieder rauskommt? Oder wie ist so ein Ventil ja strukturiert?
Ja, also klar braucht es was verhindert, weil es soll ja auch gleichzeitig die Tür offen halten für die Luft, die reinkommt. Das heißt, da muss sich was verändern. Also es gibt verschiedene Ventile, die sind aber im Grunde alle ähnlich aufgebaut. Also entweder gibt es so eine Membran oder so einen Stößel, der sich halt bewegt, wenn der Luftdruck außen höher ist als innen. Also wenn die Pumpe, die außen am Ventil sitzt, einen höheren Luftdruck produziert, als der Reifen innen hat, dann geht das Ding auf, lässt die Luft reinströmen und wenn der Luftdruck außen wieder sinkt, dann geht es wieder zu, damit die Luft wieder drin bleibt und eben nicht wieder rauskommt. Das ist mal so die grundsätzliche Funktionsweise eines jeden Ventils, ja.
Und jetzt hast du schon gesagt, es gibt natürlich wie bei den Pumpen auch verschiedene Ventilarten. Welche denn?
Ja, also bleiben wir mal bei denen, die am Fahrrad verbreitet sind. Da kennen wir das, man bezeichnet es auch als Autoventil, weil die bei Autos sehr verbreitet sind. Das sind die, die so ein bisschen dicker sind. Und bei günstigen Mountainbikes und bei Trekkingrädern finden wir die recht häufig. Die können wir auch an der Tankstelle aufpusten. Und dann haben wir an sportlichen Rädern, da sind es die sogenannten Sclavarant-Ventile, das ist ein französischer Name. Die sind ein bisschen schlanker und haben noch so eine eigene Sicherungsmutter. Und am Fahrrad kennen wir noch die älteren Dunlop-Ventile, heißen die. Die sind so reingesteckt in so ein Röhrchen, die kann man auswechseln. Kennen viele vielleicht noch von ihren Kinderrädern. Die sind etwas kürzer als die Sclavarant-Ventile, aber funktionieren auch ähnlich.
Ja, Dunlop oder Dunlop, den Namen, den haben wir ja schon in der letzten Aufzeichnung mit dir gehört. Jetzt habe ich aber noch zwei andere Ventilnamen im Kopf. Ich habe schon mal von einem französischen Ventil gelesen und ich habe schon mal von einem Presta-Ventil gelesen. Sind das jetzt noch zwei zusätzliche?
Nee, das sind andere Bezeichnungen für das Sclavarant-Ventil. Das heißt auch französisches Ventil. Und das Presta-Ventil ist meiner Erinnerung nach eine andere Bezeichnung für das Autoventil.
Dann könnte man ja aber doch auch sagen, dass der Markt relativ überschaubar ist. Also es gibt diese drei Sorten und wenn ich jetzt mal so beobachte, wie ich persönlich im Ventilkontakt war, dann habe ich das Gefühl, dass ich in den letzten Jahren relativ viel mit französischen Ventilen zu tun hatte und noch in den 90ern dieses Autoventil mit ist voll cool, kannst du an die Tankstelle fahren und selber aufpumpen, dass das so ein bisschen verschwindet. Täuscht dieser Eindruck?
Nee, der Eindruck täuscht nicht. Also das französische Ventil hat sich so tatsächlich als, ja, wie will man sagen, ideal rausgestellt und hat, glaube ich, den größten Marktanteil, wenn man das so bezeichnen möchte.
Und warum?
Kann ich mir auch nur zusammenreimen. Es hat so ein paar Vorteile. Also es lässt sich zuschrauben, dadurch verträgt es nicht so leicht. Das kann beim Autoventil eher passieren, wenn keine Ventilkappe drauf ist. Dadurch, dass es zugeschraubt ist, ist es auch relativ sicher. Es ist vergleichsweise leicht zu bedienen und man kann es austauschen. Man muss nicht immer den kompletten Schlauch wechseln und das auch relativ einfach. Ich glaube, das sind so die Vorteile, die bei einem Fahrradventil zählen.
So, dort, wo Jens ist, ist gerade ein Notarzteinsatz oder ein Krankenwagen oder sowas? Nee, oder die Feuerwehr, wollte ich sagen. Jetzt hast du schon gesagt, es gibt also diese drei Arten und dieses französische Ventil oder das Clavarin-Ventil ist so das, was sich so am weitesten durchgesetzt hat. Wie unterscheiden sich denn diese drei Ventilarten voneinander?
Die unterscheiden sich einmal in ihren Abmessungen, das ist auch wichtig, wenn ich einen Schlauch kaufen möchte oder ein Ersatzventil für den Schlauch, wenn das Ventil mal kaputt ist, weil sich die Löcher in den Felgen unterscheiden. Die vom Autoventil, die sind ein bisschen größer und von den französischen Ventilen, die sind ein bisschen schlanker. Und da muss man schon gucken, dass das Ventil zur Felge passt. Das ist mal wichtig und die Unterschiede sind auch in dem Kopf und da muss es zur Pumpe passen, umgekehrt. Also es gibt Pumpen, die nur einen Aufsatz haben oder nur eine Öffnung und die ist ventilspezifisch. Das heißt, damit kann ich entweder ein Autoventil oder ein französisches Ventil aufpumpen und ja, dazu muss es passen. Das sind die wichtigsten Abmessungen, in denen sich die Ventile unterscheiden. Funktionsweise hatte ich schon gesagt, ist überall ähnlich. Aber bei den Abmessungen muss ich darauf aufpassen, dass das passt.
Ich hätte mal noch eine Nachfrage zum französischen Ventil, weil du auch gerade gesagt hast, das sieht ein bisschen so aus, als ob sich das gerade so durchsetzt in den letzten Jahren. Ich habe da von relativ vielen Menschen gehört, dass sie immer mal wieder das Problem haben, dass der Ventilkopf so rausfliegt. Ist das was Spezifisches?
Dass der Ventilkopf rausfliegt. Also die lassen sich ja festschrauben und der fliegt halt raus, wenn er nicht richtig festgeschraubt ist. Dann pfeift auch die Luft raus. Das lässt sich aber lösen. Was bei den französischen Ventilen relativ häufig passiert, das ist auch eine Schwachstelle, ist, dass der kleine Kopf oben abbricht. Also wenn man den aufschraubt und dann die Pumpe irgendwie schief aufsetzt oder da dran rumbiegt, dann bricht der relativ leicht ab. Dann funktioniert das Ventil grundsätzlich zwar noch, aber man kann es nicht mehr zuschrauben. Das ist eine Schwachstelle, die diese Ventile haben. Ich weiß nicht, ob das gemeint ist.
Das könnte sein und ich kenne nicht die Leute, die Christian kennt, wo der immer rausfliegt, das klingt sehr dramatisch, aber ab und zu bekomme ich mit, dass dann Leute irgendwie fragen, ja, wie pumpe ich denn hier überhaupt auf dieses französische Ventil, ne? Weil beim Dunlop-Ventil und beim Autoventil ist relativ selbsterklärend, Kappe ab, wenn die drauf ist, Luftpumpe angesetzt, gepumpt und wenn das Ding funktioniert, dann haut das auch hin mit dem Aufpumpen. Beim Französischen ist es ein bisschen anders. Willst du noch mal ganz kurz beschreiben, wie man da vorgehen muss?
Ja, das ist so ein beliebter Fehler, wenn man mit so einem Ventil zum ersten Mal zu tun hat. Der Trick ist, dass man diese Ventile aufschrauben muss, habe ich vorhin schon mal gesagt. Die haben so eine Schraubsicherung oder wie so einen Schraubverschluss. Das heißt, erst muss die Kappe runter und unter der Kappe ist nochmal so ein kleines Rändelrädchen. Das muss ich nochmal aufdrehen bis zum Anschlag. Nicht ganz abschrauben, weil erst dann kann sich dieser Ventilstößel bewegen. Erst dann kann das Ventil öffnen. Wenn ich die Schraube da nicht aufdrehe, dann geht keine Luft rein, dann kann ich die Pumpe noch so fest zusammendrücken. Das funktioniert nicht. Genau, aufschrauben, dann funktioniert das Ventil wie ein Ventil. Man kann die Luft aufpumpen und wenn man dann fertig ist, wieder zuschrauben, damit kein Schmutz reinkommt und das sich nicht von selbst öffnet. Das ist alles.
Jetzt haben wir so ein bisschen die Grundlagen geklärt und auch gleichzeitig gelernt, wie ich finde, dass wir diese drei Arten haben und sich da ja offensichtlich in den letzten Jahren nicht so wahnsinnig viel verändert hat. Sind die noch auf der Höhe der Zeit oder werden die auch weiterentwickelt?
Die werden weiterentwickelt, aber auf, wie soll ich sagen, über die eigentliche Ventilfunktion hinaus. Bei Fahrrädern ist ja dieses Schlauchlos-Thema ein relativ großes in jüngeren Jahren. Das heißt, ich fahre nicht mehr mit einem Schlauch, wie man es bekannt ist, wo das Ventil fest drin ist oder einvulkanisiert ist, sondern mit so einer Dichtmilch. Und nur der Reifen sitzt auf der Felge und alle Ritzen werden von so einer Dichtmilch abgedichtet. Und das Ventil ist fest in die Felge eingeschraubt. Diese Ventile, die werden dann tatsächlich weiterentwickelt, weil dann versucht man, die an diese Tubeless-Technologie anzupassen. Das heißt, sie brauchen ein bisschen mehr Durchlass. Für Tubeless-Reifen ist es gut, wenn ich viel Luft in hoher Geschwindigkeit in den Reifen kriege. Und dafür werden diese Ventile optimiert. Sie werden auch dahingehend optimiert, dass sie diese Flüssigkeiten drin behalten, dass man diese Flüssigkeiten überhaupt einfüllen kann. Auch dafür dienen die Ventilstutzen heutzutage. Und dass sie von dieser Flüssigkeit nicht so leicht verklebt werden. Auch das ist ein Entwicklungsziel bei so kleinen Teilen wie Ventilen. Ja.
Das heißt, die passen sich da schon irgendwie darauf an, auf diese neuen Aufgaben, die sie quasi zu bewältigen haben. Also viel Luft durch und Flüssigkeit durch. Wenn man sich das jetzt mal anschaut, in meiner Erinnerung ist so ungefähr vor einem Jahr sind vielleicht diese neueren, naja, ich weiß gar nicht, ob sie noch französische Ventile heißen, aber diese neueren Ventile dieser Art aufgetaucht. Wenn ich da schaue, da kostet so ein Satz, weiß nicht, kann man 40 Euro für loswerden, für ein klassisches Paar Sclaveron-Ventile, für die Tubeless-Nutzung. Die kriege ich auch schon mal für einen Zehner. Was würdest du sagen? Hast du schon mal mit diesen neuen Ventilen, mit diesen neuen französischen Ventilen was zu tun gehabt? Und wie würdest du es beurteilen?
Also ja, ich habe da schon mal was damit zu tun gehabt. Das sind halt Feinheiten. Also ich würde keine 40 Euro für ein Satzventile ausgeben. Ich würde jedem raten, darauf zu verzichten, weil es gibt auch eine Gewichtsersparnis, wenn die Dinger aus Alu gedreht sind. Aber die ist bei den kleinen Teilen sehr, sehr niedrig und die Funktionsvorteile sind nicht besonders groß. Also wichtig ist, dass man den Ventileinsatz, also dieses bewegliche Ding, dass man das ausschrauben kann mit einem Werkzeug. Das ist eigentlich mal das Wichtigste, weil dann hat man die ganzen Vorteile schon vor einem liegen, nämlich den größeren Durchlass und auch die große Öffnung, dass man Milch reinkippen kann. Das funktioniert eigentlich mit allen Ventilen, wo man den Einsatz aus dem Schaft herausschrauben kann. Und die gibt's auch deutlich günstiger.
Für den Fall, dass es dann trotzdem nicht klappt mit dem berühmten Plop beim Tubeless-Reifen setzen und dem Einfüllen, kann es dann helfen? Weil manchmal lässt sich dann einfach nicht so viel Druck aufbauen, weil das klassische Ventil so wenig Luft vergleichsweise durchlässt. Also kann es da eine Möglichkeit sein, dass man dann doch die 40 Euro investiert oder 30, wenn man Glück hat?
Das ist das, was ich eben gemeint habe. Ich glaube, man kann sich das sparen, weil wenn man den Ventileinsatz rausdreht aus dem Schaft, dann ist eine große Öffnung dadurch, dass man viel Luft reinbekommt und mit dem man so einen Tubeless-Reifen erstmal in den Sitz bekommen kann. Und wenn es einmal plopp gemacht hat, wie du so schön sagtest, dann kann man das Ventil wieder reinschrauben und ganz normal aufpumpen. Aus meiner Sicht lohnen sich so teure Ventile nicht.
Jetzt sind wir ja bei Aufzeichnung dieser Episode noch mittendrin in der Heizperiode und das ist tatsächlich der einzige Bereich, wo ich regelmäßig mit Ventilen zu tun habe, nämlich mit dem Heizungsventil, was ab und zu mal entlüftet werden muss. Und da habe ich mich gefragt, gibt es am Fahrrad eigentlich neben der Luft noch andere Ventile?
Ja, es gibt an Mountainbikes jede Menge Ventile, nämlich im Fahrwerk, bei den Federgabeln und bei den Dämpfern. Das wäre was, wo mir sofort Ventile einfallen. Und das ansonsten darüber hinaus, es gab mal eine Luftdruckschaltung, eine Downhill-Schaltung von Shimano, die hatte auch Ventile. Und wenn wir an hydraulische Bremsen denken, das sind jetzt keine Luftventile, aber da wird auch das ein oder andere Ventil im Hebel beteiligt sein.
Dann bleiben wir mal bei den Ventilen, also an Federgabeln und an Dämpfern und ich glaube sogenannten Schnippi-Stützen, also Stimmt. höhenverstellbaren ja. Sattelstützen, so wie sie im Mountainbike-Sport sehr verbreitet sind. Da gibt es auch oft Ventile. Was sind das für Ventile, die da dran sind?
Also im Grunde funktionieren die ähnlich, die zum Einstellen zumindest, weil da kann man nämlich Luft aufpumpen, das als Fahrwerkspolster dient. Und so kann man da die Härte einstellen, beziehungsweise die Geschwindigkeit, mit der so ein Ding wieder ausfedert. Das sind sogar Ventile oft, wie ich gesehen habe, die die gleiche Konstruktion haben, damit man auch da, also keine klassischen Luftpumpen, da gibt es dann extra Federluftpumpen dazu, aber im Grunde werden da die gleichen Ventile eingebaut, damit die gleichen Köpfe verwendet werden können.
Die sehen so aus und sind so aufgebaut wie ein Autoventil, ne?
Ja, genau. Dann ja. Passen die Pumpenköpfe entsprechend.
Ja, und jetzt hast du uns dann schon jetzt hier den Wind aus den Segeln der Hoffnung genommen, weil wenn sie aussehen wie ein Autoventil, dann könnte man ja sagen, Christian Bollert, der über zwei Pumpen verfügt, nämlich eine Minipumpe und eine Standpumpe, wie wir gelernt haben beim letzten Mal, der könnte auch an einem Mountainbike, was er vielleicht demnächst besitzen wird, auch seinen Dämpfer aufpumpen. Hast du aber gesagt, man braucht eine Spezialpumpe dazu. Wozu denn das schon wieder? Das ist ja die nächste Pumpenart.
Das ist die nächste Pumpenart, ja. Aber so Fahrwerke sind sehr, sehr feinfühlig und die arbeiten mit geringen Luftmengenunterschieden und ganz kleinen Luftdruckunterschieden. Und deswegen sind diese Pumpen relativ klein und vor allen Dingen sind sie dünn. Das heißt, ich kriege mit einem Hub nicht besonders viel Luft da rein. Aber damit lassen sie sich eben relativ einfach. Man muss nicht so dolle drücken und relativ sensibel auf das Fahrergewicht und den Untergrund einstellen. Das ist bei solchen Pumpen wichtig. Da geht keine normale Fahrradpumpe, mit der man Reifen aufpumpt.
Ja, und ist nicht auch so, dass in so einer Gabel, in so einem Dämpfer oder auch in so einer Schnippi-Stütze, dass da einfach ein höherer Luftdruck drin herrscht und dass vielleicht die Standpumpe das gar nicht schaffen würde?
Ja, also das meinte ich mit nicht so fest drücken. Die Drücke sind deutlich höher und damit man das noch per Hand quasi einstellen kann, sind die Pumpen so schlank und damit lässt sich dann so ein großer Druck auch aufbringen.
Bevor wir jetzt völlig abgleiten, hätte ich noch eine vielleicht vorletzte Frage, nämlich die entscheidende Frage möglicherweise, vielleicht die vorentscheidende Frage, gibt es ein Lieblingsventil bei dir?
Ja, ich glaube, das ist schon das Französische. Wenn man das bedienen kann, ist das eigentlich ziemlich safe und leicht zu erklären und robust, auch wenn es so viel Dekran aussieht.
Und warum?
Weil ich damit einfach so viel umgegangen bin und weil die an so vielen Fahrrädern zu finden sind. Und wie gesagt, weil ich am Anfang auch welche kaputt gemacht habe, aber sobald man weiß, wie sie funktionieren, das eigentlich nicht mehr passiert und ich super mit denen zurechtkomme. Das ist so ein Produkt, an dem mir nicht viel einfällt, was man noch verbessern könnte.
Und stimmt es eigentlich, dass das französische Ventil auch das druckstabilste ist? Also dass es den einmal im Schlauch oder im Reifen aufgebauten Luftdruck am besten hält?
Das ist gut möglich. Das weiß ich offen gesagt nicht. Aber ein Indiz dafür wäre, dass das Autoventil überwiegend an Mountainbikes zu finden ist, wo die Drücke nicht so hoch sind. Also so 2, maximal 3 bar. Und an Rennrädern, wo die Drücke bei Bahnrädern bis zu 11, 12 bar hochgehen, schon immer das französische Ventil, das Ventil der Wahl war. Das könnte dafür sprechen.
Dann kommen wir vielleicht jetzt ganz am Schluss zur vielleicht wirklich entscheidenden Königsfrage, weil ich auch weiß, dass viele Hörerinnen und Hörer da möglicherweise hyperventilieren, wenn sie sich entscheiden müssen. Ventilkappen, ja oder nein?
Jein. Inzwischen bin ich auch kein Feind mehr davon. Also gerade so an Reiserädern, Gravelbikes, die viel im Matsch bewegt werden und im Dreck, da lasse ich sie dann doch immer mal wieder drauf. Ich habe sie früher immer weggeschmissen, weil ich irgendwie der Meinung war, die braucht's nicht. Vor allen Dingen beim Rennrad sind sie wirklich unnötig. Aber sobald irgendwie Alltagsdreck, Regen, Wasser, Salz ins Spiel kommen, würde ich sie lieber drauf lassen, weil die feine Mechanik dann länger hält.
Das müssen wir vielleicht jetzt zum Kontext erklären, ne? Wenn du schon sagst, ich bin kein Feind mehr davon. Am Rennrad ist das durchaus so eins der ungeschriebenen Gesetze, oder? Dass man so am klassischen Rennrad, was auf der Straße bewegt wird, wenn da jemand ein Foto zeigt, hier guck mal mein neues Rennrad, dann kann man sagen, ja, ist ein schönes Gerät, aber die Ventilkappen machst du bitte noch ab. Weißt du, woher das kommt?
Boah, gute Frage. Nee, woher das kommt, weiß ich nicht. Aber als ungeschriebenes Gesetz kann man es bezeichnen, ja. So der Rennradknicke, ne? Da steht das, glaube ich, mit drin.
So habe ich es auch einst gelernt in der Rennradgrundschule.
Hat man dir das argumentiert, Christian? In der Grundschule haben die dir gesagt, warum? Es ist ja immer wichtig.
Ne? Ich muss es einfach auswendig lernen.
Okay.
Es hat vermutlich aerodynamische Gründe.
Ja, da können wir es immer noch drauf ziehen.
Genau. Stimmt, die Luftverwirbelung.
Ja, Moment. Ja, da kommen wir nämlich noch zu einem ganz wichtigen Thema. Es gibt ja auch aerodynamische Ventilverkleidungen. Was ist davon zu halten? Im Stadtbetrieb.
Ja, gemessen haben wir es nicht, rausmessen können wir das wahrscheinlich auch nicht. Ich würde mir das Geld sparen und vielleicht lieber noch einen Energieriegel essen davon.
Ich glaube, die Frage müssen wir zurückziehen. Das war eine Suggestivfrage, Gerolf, habe ich ganz genau rausgehört.
Das tut mir leid. Aber Jens Klötzer ist wie immer unbestechlich, obwohl er dort sitzt, wo viele Martinshörner unterwegs sind, wie wir lernen durften. Ja, wir haben gesprochen über Ventile, denn die sorgen dafür, dass die Luft im Reifen bleibt oder im Schlauch, die man mit der entsprechenden Pumpe da hinein gedrückt hat. Wir sagen vielen Dank, Jens, und wir freuen uns, wenn wir dich beim nächsten Mal wieder hier im Studio begrüßen können, denn hier kommt relativ selten die Feuerwehr vorbei.
Das hoffe ich auch. Ich bin sicher, nächstes Mal klappt es wieder.
Und von mir an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank für die Karte.
Oh, freut mich, dass ihr angekommen ist. Sehr gerne.
Mach's gut, Jens.
Super, Dankeschön.
Ja, danke euch.